Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Und das sind unsere Themen. Die Schweizer SP ringt um ein neues Programm und glaubt fest an einen Wahlsieg. Die deutsche CSU beschließt eine Frauenquote und sehnt sich ein bisschen nach einem jungen, starken Mann. Dann Hoffen auf Lula und die Armen. In Brasilien will Dilma Rousseff im zweiten Anlauf Präsidentin werden und schließlich Aufstand der Vernünftigen. In Washington demonstrieren Zehntausende gegen den Rechtsrutsch. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Zuerst jetzt Stefan Wüthrich mit den Nachrichten.
Die Delegierten der SP Schweiz führen in Lausanne eine Grundsatzdebatte zu ihrem Parteiprogramm. Bereits beschlossen wurde als Visionen die Überwindung des Kapitalismus und die Schaffung eines demokratischen Sozialismus ins Programm aufzunehmen. Die Delegierten beschlossen zudem, dass die SP nach den eidgenössischen Wahlen in knapp einem Jahr über ihre weitere Beteiligung im Bundesrat diskutieren wird. Zuvor hatten verschiedene Redner kritisiert, die Sozialdemokraten würden im Bundesrat durch die neue Departementsverteilung ins Abseits gedrängt. Morgen steht am SP-Parteitag unter anderem der Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative der SVP auf der Traktantenliste. Die Jungsozialisten haben zu Beginn des SP-Parteitags bekannt gegeben, dass ihre Volksinitiative mit dem Titel 1:12 gemeinsam für gerechte Löhne zustande kommt. Man habe bisher 125.000 Unterschriften gesammelt. Die Initiative verlangt, dass in einem Unternehmen der höchste Lohn maximal 12-mal höher ist als der tiefste. Die Bürgerlich-Demokratische Partei der Schweiz, die BDP, lehnt die Ausschaffungsinitiative der SVP ab. Sie empfiehlt den Gegenvorschlag zur Annahme. Das beschlossen die Delegierten der BDP an ihrer Versammlung in Wallisellen. Die Parolen wurden einstimmig gefasst. Die Steuerinitiative der SP empfehlen die BDP-Delegierten ebenfalls einstimmig zur Ablehnung. Über die Steuerinitiative sowie die Ausschaffungsinitiative und den Gegenvorschlag wird am 28. November abgestimmt. Aus Angst vor Terroranschlägen haben die US-amerikanischen Frachtunternehmen sämtliche Sendungen aus Jemen gestoppt. Zuvor waren bei zwei Sprengstoffpakete entdeckt worden, die an jüdische Einrichtungen in den USA hätten gelangen sollen. Die Pakete waren in Jemen abgeschickt worden und wurden dann auf Flughäfen in London und Dubai sichergestellt. Die USA verschärften mittlerweile auch die Sicherheitsvorkehrungen im Luftverkehr. Das US-Ministerium für Innere Sicherheit teilte mit, vermutlich sei das Terrornetz Al-Qaida für die Pakete verantwortlich. Unklar sei, ob die Bomben noch an Bord der Flugzeuge oder an den Zielorten explodieren sollten. In Deutschland hat sich die rechtskonservative CSU an ihrem Parteitag für einen strengeren Umgang mit Einwanderern ausgesprochen. Der sogenannte Integrationsplan sieht unter anderem vor, dass Einwanderer die deutsche Sprache lernen müssen. Wer sich der Integration verweigere, müsse konsequent bestraft werden, finden die Christsozialen. Die CSU verlangt weiter, dass Arbeitslose in Deutschland besser ausgebildet werden. Eine verstärkte Zuwanderung von ausländischen Fachkräften lehnt die Partei ab. Im hochverschuldeten Portugal haben sich die großen Parteien auf ein Budget für nächstes Jahr geeinigt. Umfassende Sparmaßnahmen sind geplant. Die Minderheitsregierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Socrates und die Sozialdemokraten unterzeichneten in Lissabon ein entsprechendes Abkommen. Unter anderem sind deutlich tiefere Löhne für Staatsangestellte vorgesehen. Das Parlament entscheidet nächste Woche über das Budget. Mit den Stimmen der Sozialdemokratischen Partei dürfte es nun eine Mehrheit finden. Die portugiesischen Gewerkschaften haben bereits einen Generalstreik gegen die Sparmaßnahmen angekündigt. Auf dem Bundesplatz in Bern haben rund 2000 Personen gegen die neuen Vorschläge des Bundesrates zur Revision der Invalidenversicherung demonstriert. Mit den vorgeschlagenen Änderungen in der IV wolle der Bundesrat zulasten der Schwächsten sparen, so die Demonstranten. Dabei würden Schwerstbehinderte am stärksten getroffen. Zur Kundgebung hatten Vertreter der SP, der Grünen und der Schweizerischen Patientenorganisation aufgerufen. Beteiligt waren zahlreiche Gesundheits- und Behindertenorganisationen. In der Schweiz sollen alle Bürgerinnen und Bürger ein garantiertes Grundeinkommen haben. Das verlangen die Delegierten der Gewerkschaft SINA in einer Resolution. Der Staat solle jedem Bürger ein Grundeinkommen zahlen, unabhängig davon, ob er arbeite oder nicht. So werde echte Einkommenssicherheit geschaffen, heißt es in der Resolution. Auch wenn diese Idee heute noch visionär erscheine, lohne es sich, sie weiter zu verfolgen. Zum Sport. In der Fußball-Super League sind seit gut einer Viertelstunde 3 Spiele im Gang. Michel Schönbechler.
Der Tabellenleader aus Luzern spielt auswärts gegen Sion. Nach 19 Minuten hat es noch keine Tore gegeben. Luzerns direkter Verfolger in der Tabelle, der FC Basel, trifft heute auf Bellinzona. Und auch da hat es noch keine Tore gegeben. 0:0, das auch der Zwischenstand in der dritten Super League-Partie zwischen Zürich und Xamax. In dieser Partie sind rund 19 Minuten gespielt. Zum Motorsport. Wegen starker Regenfälle mussten sämtliche Qualifyings zum Grand Prix in Estoril abgesagt werden. Ausschlaggebend für die Startreihenfolge sind nun die Trainingszeiten. In der 125er-Kategorie startet Randy Krummenacher aus Position 13. Im MotoGP startet Dominik Eggerter als 8er, Tom Lüthi aus Position 12. Das MotoGP-Rennen in Estoril beginnt morgen um 12.15 Uhr. Und beim Tennisturnier in Basel trifft Roger Federer in der ersten Runde auf Alexander Dolgopolov. Gegen den Ukrainer hat Roger Federer noch nie gespielt. Die Auftaktpartie ist am Montagabend.
In der kommenden Nacht geht die Sommerzeit zu Ende. Um 3 Uhr früh werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Die Nacht dauert damit also eine Stunde länger. Durch das Zurückstellen der Sommerzeit ist es am Morgen wieder früher hell und am Abend früher dunkel. Die nächste Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag im März. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht fällt vor allem im Süden und im Westen stellenweise Regen. Morgen Sonntag bleibt es in der Deutschschweiz freundlich und meist trocken. Im Westen und in den Alpen fällt ab und zu Regen. Am Alpensüdhang fällt intensiver Dauerregen, oberhalb von rund 14 bis 1800 Metern schneit es. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad, mit Föhnwerten rund 18 Grad erreicht. Am Montag ist es dann im Norden wechselnd bewölkt, im Süden fällt weiterhin kräftiger Regen. Die Höchstwerte liegen in der ganzen Schweiz bei 11 Grad.
Streiten für ein schärferes Profil. Die SP will die Wirtschaft demokratisieren. Humbug, sagt der ehemalige Fraktionschef Franco Cavalli.
Sich vorzustellen, dass man eine Basiswirtschaftsdemokratie in die Schweiz einführen kann, solange eben Roche, Novartis, UBS, Credit Suisse und die großen Wirtschaftsbetriebe in privater Hand bleiben, ist einfach eine kindische Illusion.
Zusammenrücken in der Not. Die CSU stellt sich demonstrativ hinter ihren Chef und der gibt sich kämpferisch.
Wir haben allen Anlass zum Selbstbewusstsein, liebe Freunde. Selbstbewusstsein und nicht Selbstgeißelung sollten uns in den nächsten Monaten begleiten.
Dilma Rousseff zum Zweiten. Bei der Stichwahl in Brasilien hat Lulas Wunschkandidatin gute Karten. Und schließlich protestieren gegen den Trend. In Washington mobilisiert ein Komiker die sogenannte Stimme der Vernunft. Die SP will beherzt und mit einem neuen Parteiprogramm in den Wahlkampf ziehen. Ins Zentrum stellt sie dabei die Demokratisierung der Wirtschaft. Doch wie schwer die nur schon auf dem Papier umzusetzen ist, das erfuhren die Delegierten an ihrem Parteitag gleich selbst. Zum Parteiprogramm waren rund 1000 Änderungsanträge eingegangen und auch die überarbeitete Version liefert noch immer Stoff für stundenlange Debatten. Patrick Mühlhauser über die SP, die bei vielen kantonalen Wahlen verloren hat und sich nun beim Schärfen ihres Profils ziemlich schwer tut.
Demokratische Prozesse dauern lang und sind oft mühsam. Und am Ende sind nicht alle mit dem Resultat zufrieden. Das musste auch die Parteileitung der SP Schweiz erfahren. Zu Beginn der Debatte stand ein Rückweisungsantrag des Parteiprogramms. Matthäa Meyer, Vizepräsidentin der Jungsozialisten, fällt das feu sacré im Parteiprogramm.
Wir müssen mit dieser Idee Hoffnung schaffen, Leidenschaft entfachen und begeistern. Das tut leider dieses Parteiprogramm nicht, auch weil es in einer Sprache geschrieben ist, die sehr viele Leute nicht verstehen können.
Der Rückweisungsantrag wurde jedoch deutlich abgelehnt. Das Parteiprogramm umfasst 55 Seiten. Es kritisiert den Neoliberalismus, der nach Meinung der SP Ungerechtigkeit schafft. Trotz unterschiedlicher Ausgangslage sollen alle die gleichen Chancen im Leben erhalten, sagt Hans-Jürg Fehr. Der ehemalige Parteipräsident war Hauptverfasser des Parteiprogramms.
Wir verlangen Gleichheit an Lebenschancen, Gleichheit an Rechten, Gleichheit an Freiheiten, Gleichheit an Wohlstand.
Die Vision der SP heißt Wirtschaftsdemokratie. Kurz gesagt, die Wirtschaft soll im Dienste der Menschen stehen und nicht umgekehrt. Die SP will unter anderem den Service Public und das Genossenschaftswesen ausbauen und fordert, dass die Mitarbeiter in ihren Betrieben mehr Mitsprache bekommen. Das allein genüge nicht, um die Wirtschaft zu demokratisieren, bemängelt der ehemalige Tessiner Nationalrat Franco Cavalli.
Sich vorzustellen, dass man eine Basiswirtschaftsdemokratie in die Schweiz einführen kann, solange eben Roche, Novartis, UBS, Credit Suisse und die großen Wirtschaftsbetriebe in privater Hand bleiben, ist einfach eine kindische Illusion.
Heftig diskutiert wurde in diesem Zusammenhang über den Begriff Überwindung des Kapitalismus. Die Parteileitung hatte diese Formulierung, so wie sie im alten Parteiprogramm stand, stark abgeschwächt. Nicht akzeptiert haben das die Jungsozialisten. Juso-Präsident Cedric Wermuth.
Die Geschichte der Sozialdemokratie und ihre heutigen Kämpfe lassen sich nicht trennen von dem, was in den letzten 200 Jahren passiert ist.
Das fanden die meisten Delegierten und sie haben dem Antrag der Jungsozialisten unter Applaus zugestimmt. Die Überwindung des Kapitalismus steht wieder im SP-Programm. Nebst Grundsätzlichem wird die SP auch konkret. Im Kapitel «Unser Weg» stellt sie klare Forderungen. Weiterbildung für Arbeiterinnen und Arbeiter, einkommensabhängige Krankenkassenprämien, Stimm- und Wahlrecht für niedergelassene Ausländer, die Anzahl Kantone reduzieren. Und nach wie vor will die SP in die Europäische Union. Neu gibt es jedoch auch kritische Töne. Man dürfe nicht in eine Europhorie verfallen, sagt Jean-Claude Rennwald, Nationalrat aus dem Kanton Jura.
Mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans une espèce d'euphorie.
Auch die EU müsse sich weiter demokratisieren, steht im Parteiprogramm der SP. Die Leitplanken stehen also. Gestritten wird um viele Details. Um jedes Wort wird praktisch gefeilscht. Und auch wenn das Parteiprogramm danach, wie viele solcher Papiere, in der Schublade verschwinden sollte, ein Ziel sei erreicht, glaubt John Pult, Präsident der SP Graubünden.
Wichtiger als das Papier am Schluss ist der Prozess.
Morgen wird die SP das Parteiprogramm verabschieden.
Das war Patrick Mühlhauser aus Lausanne. Wer ist der starke Mann in der CSU? Ist es noch Horst Seehofer, der Parteichef und bayerische Ministerpräsident, oder bereits Karl zu Guttenberg, der junge Verteidigungsminister? Für viele deutsche Journalisten und Politiker lag die Antwort vor dem CSU-Parteitag auf der Hand. Sie setzten auf zu Guttenberg. Ihm trauen sie zu, den Sinkflug der Partei zu stoppen, die wie die CDU sukzessive an Wähleranteilen verliert. Seehofer oder der Newcomer? Nach dem zweitägigen Parteitag in München ist die Machtfrage geklärt. Aber anders. Kasper Selk berichtet.
Der Applaus zum Schluss der Schlussrede war der wichtigste Moment für Horst Seehofer. 5 Minuten stehende Ovationen für einen Parteivorsitzenden, der zuvor als umstritten und geschwächt beschrieben worden war. Ein Mann strahlt sehr erleichtert. Gestern noch sah es eng aus für ihn. Der Antrag seines Parteivorstandes, jetzt auch bei der CSU eine Frauenquote einzuführen, stieß auf erbitterten Widerstand. Da brauchte es schon eine kämpferische Angela Merkel, direkt vom EU-Gipfel eingeflogen, und ein entscheidendes Plädoyer von Karl Theodor zu Guttenberg, um den Antrag gerade noch durchzubringen. Umgekehrt hatte sich zu Guttenberg mit seinem eigenen Anliegen vollkommen problemlos durchgesetzt. Er verkaufte den konservativen Christlich-Sozialen etwas, was sie noch vor 3 Monaten als Verrat an heiligen Prinzipien verurteilt hatten, nämlich die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland. Nicht mehr nötig, sagte zu Guttenberg, die Basis applaudierte begeistert und nahm seine Position mit einigen wenigen Gegenstimmen an. Trotz alledem, nichts von Putsch bei der CSU, vorderhand keine Personaldiskussion. Guttenberg selber hatte das gestern schon mit Loyalitätsbezeugungen verhindert.
Es kommt auf den Zusammenhalt an, lieber Horst Seehofer. und nicht auf irgendwelche depperten Personaldebatten in diesen Stunden und diesen Tagen, meine Damen und Herren.
Gutenberg bleibt der strahlende Hoffnungsträger, Seehofer bleibt aber vorderhand als Chef, unbestritten. Er hat die Hürde schließlich genommen an einem Parteitag, der einige veränderte politische Akzente setzte. Und mit einer Schlussrede, in der Seehofer wieder etwas Leben in die Bude bringen wollte.
Deshalb, liebe Freunde, treten wir jede Woche den Roten und den Grünen und den Namenlosen im Landtag entgegen, weil sie unser Land pausenlos schlecht reden, liebe Freunde.
Die eigenen Erfolge besser verkaufen, Deutschland sei wirtschaftlich Nummer 1 in Europa, Bayern sei Nummer 1 in Deutschland. Da solle man sich nicht immer wieder die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern selbstbewusster auftreten, mahnte Seehofer und warnte seine Partei gleichzeitig, dass wirtschaftlicher Erfolg leider immer weniger auch Erfolg bei Wahlen garantiere. Und mit Blick darauf, Umfragewerte, gab er seinen erfolgreichsten Gegnern Saures, den Grünen, die sich in der Regierung noch sehr für die Schnellbahnstrecke Stuttgart-München stark gemacht hätten und jetzt die Opposition gegen Stuttgart 21 schürten.
In der Regierung dafür, in der Opposition dagegen. Die Grünen sind immer dann, wenn es darauf ankommt, Versager in der deutschen Politik, liebe Freunde.
Das gelte auch für deren Integrationspolitik. Seehofer, die CSU, insistiert auf einer harten Linie und plädiert für eine deutsche Leitkultur. Auch wenn Seehofer seine Sprüche von Schluss mit Multikulti ausdrücklich nicht mehr wiederholte. Heute klang das etwas sachlicher.
Wer bei uns leben will, muss auch mit uns leben wollen. Es gibt keine Parallelgesellschaften in Bayern und Deutschland.
Und was sein regelmäßiges Ausscheren von der Linie der Bundesregierung angeht, die die CSU ja mitträgt, machte Seehofer dies in einer Nebenbemerkung heute sozusagen gleich zum Programm.
Ich weiß, dass die Außenpolitik nach dem Grundgesetz der Bundesregierung zufällt, aber es gehört auch zu unseren Eigenheiten, dass sich noch keine bayerische Staatsregierung daran gehalten hat.
Wir sind wir. Bayern soll bleiben, was es immer schon war, und auch die CSU soll bleiben, was sie immer schon war. Mit einigen neuen Akzenten allerdings. Man will, Stichwort Bürgerproteste, näher an diese Bürger ran und, Stichwort Frauenquote, vor allem näher an die Bürgerinnen, welche immer weniger CSU gewählt hatten. Man will die eigenen Werte wieder stärker betonen und man will den erfolgreichen Gegnern verstärkt die Stirn bieten. Ein Mann und seine Partei machen auf stark, stemmen sich gegen den Verlust an Bedeutung. Ihm, Seehofer, ist das für den Moment gelungen.
Das war Deutschlandkorrespondent Kasper Selk. Diesmal soll es klappen. Morgen will sich Dilma Rousseff in Brasilien zur Präsidentin wählen lassen. Im ersten Anlauf hatte es die Favoritin überraschend nicht geschafft und dies, obwohl ihr Ziehvater Lula da Silva mächtig für seine ehemalige Kabinettschefin geworben hatte. Zum Verhängnis war Rousseff offenbar geworden, dass sie sich für ein liberaleres Abtreibungsgesetz ausgesprochen hatte. Bei der Stichwahl morgen trifft die Kandidatin der regierenden Arbeiterpartei auf den Sozialdemokraten José Serra. Zur Ausgangslage in Brasilien unser Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Unter den politischen Parteien war die Arbeiterpartei einst die linke Außenseiterin. Einmal an der Macht hat sie sich so weit verbürgerlicht, dass Dilma Rousseff und der Sozialdemokrat José Serra inhaltlich für mehr oder weniger dasselbe stehen. Nämlich für starke Entwicklung, Wirtschaftswachstum und forsche Sozialpolitik, um die Ungerechtigkeiten abzubauen. In den 4 Wochen, die seit der ersten Runde vergangen sind, erfuhren die Wähler kaum Präzises dazu, wie es auf den Hauptbaustellen Brasiliens weitergehen soll.
Uma das questões fundamentais do meu governo, pagar bem ao professor, é o grande desafio que nós temos nos próximos anos.
Dilma Rousseff, die 62-jährige Wunschkandidatin des abtretenden Lula da Silva, setzt für die Aufgaben auf einen starken Staat, auch auf aktive öffentliche Unternehmungen und auf viel Staatskapitalismus.
In saúde, in segurança, in educação. Dá para fazer com o pé no chão e o Brasil no coração.
José Serra ist als Vertreter einer wirtschaftsfreundlichen Sozialdemokratie derjenige, der privates Kapital stärker in die Entwicklung mit einbeziehen will und Privatisierungen zumindest nicht ausschließt. Brasilien steht vor sehr großen Herausforderungen. Die stürmische Wirtschaftsentwicklung ist in Einklang zu bringen mit Umwelt- und Klimaschutz. Die Sorge zu den Lebensgrundlagen war keine der Stärken von Lula da Silva. Und als verantwortliche Ministerin für die vom Staat mit billigen Krediten aktiv geförderte Wirtschaftsexpansion zeigte auch Dilma Rousseff ihren Charakter. Auch sie kann ohne mit der Wimper zu zucken damit leben, dass der Regenwald weiter abgeholzt wird für Viehzucht, Sojawirtschaft und auch für Wasserkraftwerke im Amazonasbecken. Und auch Dilma Rousseff will Brasilien, im Augenblick die Nummer 10, zur fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt machen. So sicher ist dem tropischen Riesen ein solcher Rang aber gar nicht. Seine Menschen sind gerade für die technologischen Herausforderungen zu schlecht ausgebildet. Vor allem, weil das öffentliche Bildungssystem gerade erst im 20. Jahrhundert angekommen ist.
A gente elege Dilma para governar o Brasil. Um abraço, gente, e até a vitória, se Deus quiser.
Der amtierende Lula da Silva hat seine Wunschkandidatin im Wahlkampf aktiv unterstützt. Zweifellos ein Bonus für Dilma Rousseff. Unter Lula fanden Millionen von Menschen einen Arbeitsplatz, überwanden Millionen von Armen Not und Elend. Und Dilma Rousseff verspricht, mit ihr am Ruder werde es so weitergehen. Das macht die Kandidatin so attraktiv. Die Hilfe des Staates für die Schwachen baut soziale Ungerechtigkeiten ab und führt der Wirtschaft neue Schichten von Konsumenten zu. Strukturell aber festigen die Staatszuschüsse für hungernde Familien die Unterentwicklung eher, als dass sie sie überwinden helfen. Gerne hätte man im Wahlkampf ein kritisches Wort gehört zur schwachen Nachhaltigkeit dieser Politik. Aber weder die Favoritin Dilma Rousseff noch ihr Herausforderer José Serra waren dafür zu haben. Auch in Brasilien ist der Opportunismus Teil der Politik.
Ulrich Achermann. Zugegeben, der Vergleich ist etwas gewagt und trotzdem, was in den USA Glenn Beck vom Fernsehsender Fox News für die Ultrakonservativen ist, das ist der Comedian Jon Stewart für die Demokraten. Ein Taktgeber, nämlich ein Politstar, ohne selbst Politiker zu sein. Und so war es quasi nur folgerichtig, dass nach Beck im August nun auch Stewart seine Anhängerschaft zu einer Demonstration nach Washington gerufen hat. Sie sollten im aufgeheizten Wahlkampf ein Zeichen der Vernunft setzen, wie er sagte. Heute war der Tag und Zehntausende kamen. Peter Vögeli hat vor der Veranstaltung mit einigen Demonstrierenden über ihre Beweggründe gesprochen.
Es ist ein strahlender Herbsttag in Washington und über die Lautsprecher kommt so ein bisschen Hippie-Groove. Und auf den Großbildschirmen sind Ausschnitte der Comedy-Shows der beiden Kabarettisten Jon Stewart und Stephen Colbert zu sehen. Es sind vor allem junge, aber nicht nur, und vor allem Weiße, die auf die Grasfläche vor dem Kapitol strömen. Erstaunlich, woher überall diese Menschen kommen.
California, Riverside, California.
We come from Florida.
South Carolina. Yeah, a long way. We drove. It took us a day.
Hunderttausende werden es nicht sein, wie im Vorfeld manchmal spekuliert wurde, aber Zehntausende. Und sie sagen alle dasselbe.
I'm here because there are a bunch of crazy right-wing Americans in this country.
Ich bin hier wegen der verrückten Rechten, sagt der 19-jährige Matt.
I think most people in this country are really sick of the crazy people screaming all the time.
Wir haben die Nase voll von den verrückten Extremisten, vor allem auf der rechten Seite des politischen Spektrums, sagt der 60-jährige John. Wir sollten alle tief einatmen und auch in der Politik wie Erwachsene handeln.
I would hope that people would take a deep breath and talk about the issues and realize we're all Americans. We all want the best for our country.
Gemeint ist nicht nur die Politik, sondern auch der rechte TV-Kanal Fox News, der mehr Zuschauer als alle anderen Fernsehsender anzieht und fast schon erschreckend genialisch-demagogisch polemisiert und politisch weit rechts außen liegt.
It's not just politics, though. I think what makes me really upset is the media and is Fox News in particular.
Es sei die schweigende, vernünftige Mehrheit, die aufgerufen sei, hatte Jon Stewart seine Demonstration begründet. Und tatsächlich ist die sogenannte schweigende Mehrheit zunehmend verärgert in den USA und fühlt sich nicht mehr ernst genommen. Auf der rechten Seite ist das die Tea Party, auf der linken sind es die Anhänger von Jon Stewart, der bereits mehr Glaubwürdigkeit als manche Politiker und viele Medien genießt.
He's a comedian, but I think he's actually raising a serious point here.
In Amerika machen inzwischen die Medien Politik. Heute ruft der Komiker Jon Stewart in Washington zur politischen Vernunft auf und in einigen Stunden werden die Fox News-Moderatoren Glenn Beck und Bill O'Reilly bei einer Großveranstaltung in Connecticut gegen Obama polemisieren. Jon Stewarts Veranstaltung gilt zwar nicht als politische Demonstration, gehört aber zu den 5 Minuten vor 12 Mobilisierungsversuchen der Liberalen.
Peter Vögeli. Und hier noch ein Hinweis.
This whole race issue is a diversion away from the real basic platform of the Tea Party.
Der Vorwurf, die Tea Party sei rassistisch, habe nur zum Ziel, von den eigentlichen Anliegen der Tea Party abzulenken, meint Tim Scott, schwarzer Republikaner und nach den Wahlen vom Dienstag wohl Vertreter im Repräsentantenhaus von South Carolina. Doch tickt der Süden heute tatsächlich anders? Wahlen, Blues und die Angst des weißen Mannes, der Sound des Südens. Hören Sie unsere außenpolitische Wochensendung International. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo auf DRS1. Und Sie hörten das Echo der Zeit vom Samstag. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.